Genau. Ja, ich werde heute weitermachen in dieser Predigtreihe, die wir vor einigen Wochen begonnen haben, mit dem Titel Leben im Geist. Vor 2 Wochen habe ich darüber gesprochen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Eine Person, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben können. Und die Bibel ist voll von Beweisen davon, dass er wirklich eine Person ist und nicht nur eine Kraft oder irgendetwas so Schwammiges, sondern wirklich eine Person, der du begegnen kannst und mit der du eine Beziehung aufbauen kannst. Und wir haben darüber gesprochen, dass er in dieser Zeit der Gemeinde eine sehr wichtige Person ist. Denn durch ihn erkennen wir, dass wir durch Jesus erlöst wurden und nun Kinder Gottes sind. Und weiter, er ist es, der uns in alle Wahrheiten führt. Und nicht zuletzt ist er es, der in uns Heiligung bewirkt und uns zum Dienst im Reich Gottes ausrüstet. Das Ganze zeigt uns, dass es für unser Glaubensleben wichtig ist, diesem Heiligen Geist Raum in unserem Leben zu geben. Und heute möchte ich gerne anfangen, ein neues Thema, nämlich, jetzt kannst du die nächste Folie nehmen oder dieses nächste, dass wir uns einmal anschauen, was der Geist Gottes eigentlich in uns bewirken möchte. Oder es geht um die Gaben des Heiligen Geistes. Das lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 1 bis 9. Dort schreibt Paulus: Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Das ist der Text, um den sich heute die Predigt drehen wird. Im 1. Korintherbrief beantwortet Paulus mehrere Fragen, die die Gemeinde in Korinth an ihn gestellt hat. Ja, Fragen, die in der Gemeinde auch zu Streit geführt haben und wo sie jetzt wissen wollten, wie ist es denn jetzt richtig? Oder er es gehört hat, dass Streit war und nun Anweisungen gegeben wollte. Es ging zum Beispiel, das wissen wir, um unterschiedliche Vorstellungen, wie halte ich denn das Abendmahl? Ja, da gab es Leute, die sehr viel mitgebracht haben und das da für sich alleine gegessen haben und andere hungerten und andere sagten, na, das kann aber doch nicht sein. Und Paulus beantwortet hier, wie gehe ich denn richtig damit um? Und so ist es wohl auch mit dieser Frage gewesen, der Frage nach den Gaben des Geistes. Auch da scheint es unterschiedliche Vorstellungen gegeben zu haben. Wir wissen aus dem Korintherbrief, dass die Korinther Gaben des Geistes hatten. Aber nicht immer so richtig, so vernünftig würde ich mal so sagen, damit umgegangen sind. Sondern einiges ziemlich durcheinander gegangen ist und dadurch mit Sicherheit auch ja, Verwirrungen entstanden sind. Es war aber Paulus ein Anliegen, dass die Gemeinde versteht, warum der Geist Gottes Gaben gibt und wie er sie gibt und wie man damit umzugehen hat. Und das schreibt er im Vers 1, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Um eine Klärung über das, was denn nun diese Gaben sind und wie man damit umgeht, holt er eigentlich schon ein ganzes Stück weit aus. Er erinnert sie daran, wie sie damals, als sie den lebendigen Gott noch nicht kannten, waren. Wie war damals der Umgang mit dem, diesen Götzen, den sie damals verehrt haben und die sie für den Gott hielten oder eine für Gottheit hielten. Auch wenn diese Götzen stumm waren, so waren sie doch irgendwie von ihnen fasziniert. Und manche von ihnen sind bei der Verehrung dieser Nichtgötter wahrscheinlich auch in Ekstase geraten. Da ging es wahrscheinlich oft relativ hoch her. Und jetzt hatten sie das Problem zu unterscheiden, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem, was damals war, wo wir diesen Götzen gefolgt haben und auch Dinge geschehen sind, und heute, wo wir den lebendigen Gott kennen und der ebenfalls Zeichen und Wunder unter der Gemeinde tun wollte. Ungewöhnliche Manifestationen gab es wohl auch schon vorher. Und die gibt es heute ja auch. Aber damals und heute, und da gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Vers 3, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes reden sagt, kann Fluch über Jesus und niemand sagen kann Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Paulus gibt der Gemeinde hier ganz klare Erkennungszeichen, woran man erkennt, ob etwas aus dem Geist Gottes kommt oder nicht. Das erste sagt er, dass niemand, der im Geist Gottes ist, sagen kann, Fluch über Jesus. Wer hat denn sowas gesagt? Wir wissen, dass in den Synagogen damals es immer wieder Lästerung gegen die Botschaft Jesu gab. Auch in der Synagoge von Korinth, als dort das Evangelium weitergegeben wurde, gab es Gegenwind, gab es Lästerung. Und dort hallte dann wohl auch oft dieser Ruf, Fluch über Jesus durch die Synagoge. Denn die Juden sahen in Jesus einen Gotteslästerer, der den Tod am Kreuz verdient hat. Sie lehnten ihn ab. Und Paulus sagt hier, das ist ein sicheres Zeichen, dass hier der Geist Gottes nicht gewirkt hat. Wer Jesus ablehnt, da kann der Geist Gottes nicht wirken. Und er erklärt das auch noch weiter, warum. Denn er sagt, und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Das ist eigentlich die grundlegende Aussage, das grundlegende Erkennungszeichen, woran man erkennt, ob ein Mensch durch den Geist Gottes wirkt oder nicht. Nämlich dann, wenn Jesus der Herr ist. Das ist das Zentrale unseres Glaubens. Alles steht und fällt mit unserem Herrn Jesus. Er ist die zentrale Person der Botschaft des Evangeliums. Jesus Christus ist der Herr, das Grundbekenntnis der Gemeinde. Das verbindet uns als Christen miteinander und trennt uns zugleich von allen anderen Lehren und Kulten. Jesus ist Herr, das meint, er ist die Brücke zu Gott. Durch ihn bin ich mit Gott versöhnt und damit ein Kind Gottes. Das meint aber auch, mein Tun und mein Lassen geschieht in seiner Nachfolge. Nichts soll mich ansonsten beherrschen, weder Geld, noch Besitz, noch Not oder Elend, weder Ansehen oder Ehre bei den Menschen, noch Verachtung oder Unterdrückung. Ja, selbst meine Schwächen, mein Scheitern, wenn ich auf Irrwegen bin oder Verfehlungen, haben nicht das letzte Wort über mich. Mein Herr ist Jesus. Ihm ist alles unterstellt. Von ihm erbitte und empfange ich Trost und Zurechtweisung. Und er sagt Ja zu mir, auch wenn im Moment alles andere Nein in mir sagt. Ohne dass Jesus wirklich Herr in unserem Leben ist, gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Und dann kann der Heilige Geist auch keine Gaben schenken. Das ist eins der wichtigsten Erkennungszeichen. Da, wo Menschen wirklich Gott als ihren Herrn haben, kann der Geist wirken. Wo das nicht ist, können andere Geister wirken. Aber dann ist es nicht der Geist Gottes. Und wenn Paulus hier davon spricht, dass man das nicht sagen kann, Jesus ist Herr, dann meint er nicht diese einfachen Worte. Die kann jeder so über sich bringen, ob ich es jetzt ernst meine oder nicht. Nein, wenn er meint, dass wir nicht sagen können, Jesus ist Herr, dann meint er eine Herzenseinstellung. Nicht die bloßen Worte. Nein, er meint unser Herz, das dann wirklich Jesus gehört. Dass wir als Herr, und dieses Wort Herr, das da steht, kann man auch übersetzen mit Besitzer. Dass wir ihm gehören, dass er unser Besitzer ist. Ohne dass Jesus unser Herr ist, würden wir Gaben missbrauchen und sie würden uns schaden. Darum ist das eine der wichtigen Voraussetzungen. Dann lesen wir in den nächsten Versen: Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Wenn Paulus nun über die einzelnen Gaben spricht, zeigt er uns etwas, noch etwas ganz Wesentliches. Bei allen unterschiedlichen Gaben ist eins wichtig: Alles kommt von einem Gott. Es sind nicht verschiedene Geister, die in der Gemeinde Jesu wirken. Hinter allen Gaben, hinter allen Diensten, hinter allen Kräften steckt der Einheit, der einige Gott, dreieinige Gott. Er neigt sich in Jesus zu uns herab und sendet seinen Geist, damit unser Vertrauen zu ihm mit Leben und Kraft erfüllt ist. Und so können wir für ihn brennen, nicht in fanatischer Überheblichkeit, sondern in liebevoller Klarheit, ihm und den Nächsten und unserem Nächsten zugewandt. Aber er sagt auch, es gibt Verschiedenheiten. Und dieses Wort Verschiedenheiten, das dort steht, ist sehr interessant. Das meint nämlich nicht nur, dass es verschiedene Arten von Gaben gibt, sondern es besagt, dass der Geist gewisse Gaben an gewisse Personen verteilt, nicht an alle die gleichen, und dass die Träger dieser Gaben zum gegenseitigen Austausch und zur Gemeinschaft aufgefordert werden. All das steckt in diesem Wort, das im Deutschen mit Verschiedenheiten übersetzt wird. Was für eine wunderbare Sache. Also der Geist Gottes gibt Gaben ganz individuell. Nicht einfach mit der Gießkanne über alle drüber, sondern jedem ganz speziell. Dem einen die eine, dem anderen die andere. Aber auch nicht nur immer so, sondern vielleicht auch dir an einem Tag die eine und an einem anderen Tag, wo du sie brauchst, die andere. Aber das alles soll nicht dazu dienen, dass es nur uns als Einzelnen gut geht. Nein, es soll zu einem gegenseitigen Austausch kommen, der zur Gemeinschaft auffordert. Die Gemeinde als Ganzes soll auferbaut werden durch die Gaben. Und das durch jeden einzelnen Gabenträger, der bereit ist, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und Gaben sind kein individueller Besitz, das ich nur für mich habe und im stillen Kämmerlein mich darüber freuen kann, wie Gott mich doch segnet. Nein, diese Gaben haben eine Aufgabe, nämlich der Gemeinde und der Welt zu dienen. Und Paulus nennt hier auch verschiedene Dinge. Er sagt hier als erstes, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben. Das Wort, das dort steht, ist das Wort Charisma. Und das bezeichnet unverdiente Geschenke. Etwas, was wir für unser Glaubensleben, für die Veränderung unseres Wesens, aber auch als Hilfe für unsere Geschwister gebrauchen dürfen. Und als nächstes nennt er Dienste, Verschiedenheiten von Diensten. Das Wort, das hier steht, ist das Wort Diakonia. Ich glaube, das ist uns alles bekannt als Diakonie. Da wissen wir, was mit gemeint ist. Es ist ein Amt oder eine Aufgabe, die der Gemeinde oder einem Einzelnen dienen, dort, wo jemand vielleicht in Not geraten sind, wo die Gemeinde auch Dinge braucht, um einen Gottesdienst zu haben. Das ist vielleicht der Küchendienst, das ist vorne der Foliendienst, der Kinderdienst, die Lobpreisgruppe, alles Mögliche, alles, was zum Gelingen der Gemeinde gehört, gehört auch zu diesen Gaben. Und dann nennt er, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Mit Wirkungen sind Wunderkräfte gemeint. Taten, die aus übernatürlicher Kraft Gottes kommt. Und auch das möchte Gott in die Gemeinde hineingeben. Er möchte, dass die Gemeinde übernatürliche Dinge erleben kann, um die Herrlichkeit und die Größe Gottes zu erleben, um sie zu begreifen, aber auch, um damit andere Menschen, die noch nicht zur Gemeinde gehören, die Herrlichkeit und die Größe Gottes an der Gemeinde, an dem einzelnen Christen sehen können. Doch, und das ist wichtig, alles in dieser Unterschiedlichkeit wirkt ein und derselbe Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und das ist auch wichtig, denn egal welche Gabe, welchen Dienst oder welche Wunderkräfte Gott dir schenkt, alles geht von dem einen lebendigen Gott aus. Und alles hat den Sinn, sein Reich zu bauen, seine Gemeinde zu stärken und ihn zu verherrlichen. Darum geht es. Die Gaben haben nämlich nicht den Sinn, den Gabenträger gegenüber anderen zu erhöhen. Und sie sind auch kein Kennzeichen für ein besonders heiliges Leben. Das sieht man schon bei den Korinthern. Da steht, dass sie Gaben gehabt haben. Aber wenn man dann sieht, wie sie damit umgegangen sind, dann stellt man fest, da war doch einiges im Argen. Aber trotzdem gab es sie. Warum Gott das so macht, kann ich nicht erklären. Aber er tut es. Und das ist wichtig. Der Gabenträger wird nicht erhöht. Es geht nicht um den Gabenträger, sondern es geht um die Gabe, die dann dienen soll. Das ist das, warum Gott diese Gaben schenkt. Die Gaben sind Geschenke Gottes und dienen zur Erbauung der Gemeinde als Hilfe für uns als Kinder Gottes. Und in 1. Korinther 14, Vers 12 schreibt er dann, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Also wenn du nach Gaben strebst, dann strebe danach nicht danach, damit du besser dastehst, sondern um zu dienen in der Gemeinde. Und dann steht in Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Hier steht jedem. Und das finde ich eine ganz wunderbare Sache. Gott will jeden in der Gemeinde mit Gaben beschenken. Sie sind nicht nur eine Sache für einen kleinen, elitären Club, für irgendwelche Leute, die besonders begabt sind. Nein, Gott möchte sie jedem, dir und mir, zur Verfügung stellen. Denn du und ich, wir sind Teil des Leibes. Und jeder von uns bekommt von Gott einen Platz und eine Aufgabe in der Gemeinde. Und hier steht, es gibt zum Nutzen. Nutzen kann man ja auch auf unterschiedliche Weise verstehen. Es gibt einmal den sogenannten Eigennutzen. Das ist das, wenn etwas nur mir dient. Das ist hier nicht gemeint. Hier ist der Nutzen gemeint, der der Allgemeinheit dient. Denn das Wort, das hier gemeint ist, bedeutet, etwas zusammenzubringen oder für andere ein Gewinn zu sein. Das sagt Paulus hier. Jeder von uns bekommt die Offenbarung, um dann ein Nutzen für andere zu sein. Und wenn jeder von uns diese Aufgabe, die er bekommt, in Anspruch nimmt, dann kommt keiner zu kurz. Wenn jeder auf den anderen achtet, dann wird auf jeden geachtet. dann ist keiner, der vergessen wird. Aber es ist auch keiner, der dann besonders dasteht und alle anderen sind dann nur so Fußvolk. Das gibt es nicht im Reiche Gottes. Die Gemeinde ist wie ein Puzzle, in dem jedes einzelne Teil gleich wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehabt habt. Conny ist leidenschaftliche Puzzlerin. Ich mache das nicht, ist mir zu langweilig. Aber sie macht das gerne. Und sie hatte letztens ein ich glaube, 1000-Teile-Puzzle. Ein schon relativ großes Ding. Und sie hat das gemacht und es fehlte ein Teil. Ein einziges Teil hat gefehlt. Dadurch war das ganze Bild nicht komplett. Und was hat sie gemacht? Hat sie gesagt, naja, Pech gehabt, fehlt eben ein Teil, hänge ich das Ding trotzdem auf? Nein, sie hat gesucht. Und sie hat ganz schön lange gesucht, aber sie hat es gefunden. Das war in irgendeiner Spielzeugkiste, die unser Kleiner, der musste sich das irgendwie geschnappt haben, hat es in seine Spielzeugkiste getan. Sie hat es gefunden und hat es dann an diesen Platz gesetzt. Und das Bild war vollkommen. Und genauso ist das mit dir und mit mir, mit der Gemeinde. Du bist ein Puzzleteil, das an den richtigen Platz gehört. Und ohne dich ist dieses Bild unvollkommen. Und Gott rüstet dich aus, auch mit Gaben, einen jeden. Er will uns individuell mit Gaben beschenken, damit wir uns dann zusammen, damit wir tun und uns gegenseitig dienen, damit dann alle auferbaut werden und alle geistlich reif werden und wir so den Auftrag der Mission erfüllen können, das Evangelium in die Welt bringen. Ja, und dann, sie dienen zum Nutzen aller. Ja, und dann fängt er an, die Gaben zu beschreiben. Alle kriegen wir heute nicht durch. Ich hoffe, dass ich die 4, die ich vorbereitet habe, durchkriege. Da steht, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Wort der Weisheit. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Weisheit ist mehr als Wissen. Wissen ist die Ansammlung von Fakten. Weisheit aber ist die Fähigkeit, diese Fakten auch in den verschiedensten Situationen unseres Lebens richtig einzusetzen. Auch Menschen ohne eine Verbindung zu Gott können sehr viel Wissen haben, können weise sein. Und es gibt ganz viele schlaue Menschen, die auch oft meist nicht an Gott glauben. Aber Wissen ohne Weisheit kann sehr gefährlich sein. Denkt nur einmal an all die Waffen, die schlaue Menschen erdacht haben und die letztendlich nur zu Leid, Tod und Zerstörung führen. Gedacht war das wahrscheinlich nicht so unbedingt bei denen, die es gemacht haben, aber ja, so ist es dann manchmal, wenn wir Menschen irgendetwas machen. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir etwas wissen, sondern er möchte, dass wir auch in der Lage sind, in den Situationen unseres Lebens richtig damit umzugehen, weise zu sein. Und die Bibel sagt, diese Weisheit hat einen Ursprung. Im Psalm 111, Vers 10 steht, die Furcht Gottes ist der Anfang aller Weisheit. Weisheit bedeutet eben nicht, dass ich viel Wissen aufhäufe. Nein, Weisheit beginnt da, wo ich erkenne, dass wir und alles, was geschaffen wurde, von Gott geschaffen wurde und dass er der allmächtige und ewige Gott ist und für unser Leben es nichts Besseres gibt, als ihm zu vertrauen und zu folgen. Und wenn in Psalm 111 von Furcht die Rede ist, dann ist damit nicht Angst gemeint, sondern Ehrfurcht. Und Ehrfurcht bedeutet, Gott den Platz in meinem Leben zu geben, den er verdient. Da, sagt die Bibel, beginnt echte Weisheit. Aber leider gilt diese Weisheit vor den Menschen nichts. Die Bibel zeigt uns, dass Menschen nach Weisheit trachten, aber Gott doch ja links liegen lassen und ihn nicht ehren. Und in 1. Korinther 1, Vers 18, Vers 19 schreibt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Kraft Gottes. Und dann schreibt er, denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Die Gabe der Weisheit, die Paulus meint, schenkt uns der Heilige Geist. Und das tut er in der Regel in ganz bestimmten Situationen, in denen wir sie brauchen, wo die richtigen Worte notwendig sind, wo die richtigen Entscheidungen notwendig sind. Es kommt, wenn kritische Punkte zu besprechen sind und wir eben Entscheidungen treffen müssen. Und da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel zu. Ein Beispiel aus dem Alten Testament ist König Salomo. Ihr werdet die Geschichte kennen, wo zu ihm zwei Frauen kommen und beide behaupten, das Kind gehört ihnen. Beide streiten sich ganz fürchterlich und keiner gibt nach. Ja, was macht man denn da? Aussage gegen Aussage. Woher soll man es wissen? DNA-Probe gab es damals noch nicht. Aber Salomo hatte Weisheit. Er sagt, okay, kein Problem, ihr wollt beide das Kind, dann teilen wir es. Und jeder kriegt die Hälfte. Was geschah? Die eine Frau sagt, gute Idee. Und die andere sagt, auf gar keinen Fall, dann verzichte ich lieber. Und so wusste Salomo, wer wirklich die Mutter war. Denn eine Mutter würde niemals zulassen, dass das Kind getötet wird. Aber die eine hat das. Für die eine war das völlig egal. So wusste er, aus Weisheit, ohne dass es eine DNA-Probe oder sonst irgendwas gab, wer da die Mutter war. Ein Wort der Weisheit. Oder ich denke an den Schwiegervater von Mose, der Jethro. Der kam einmal zu Mose und sah, wie Mose so von morgens bis abends dort saß und über Entscheidungen und über Fragen des Volkes saß. Und er merkte, Mose war eigentlich völlig überfordert und das Volk kam nicht weiter, weil es dauerte viel zu lange. Und dann nahm er sich Mose beiseite und sagte, hör mal, das musst du anders machen. Und dann sagte er, gab er ihm den Rat, er sollte tüchtige, gottesfürchtige Männer aus dem Volk heraussuchen und sie über Oberste und setzen, über Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50 und Oberste zu 10. Und die sollten dann Recht sprechen. Und nur wenn es Sachen gab, die besonders waren, die sie nicht beurteilen konnten, sollte er gefragt werden. Und als Mose das tat, tat das sowohl ihm gut als auch dem Volk. Ein Wort der Weisheit. Hier wurden Probleme gelöst. Und genau darum geht es bei dieser Gabe. Oder denken wir an Jesus. Da kamen einmal die Pharisäer und wollten ihm eine Falle stellen. Und sie fragten ihn, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Das war eine richtig schlaue Frage. Denn sie wussten, würde er ja sagen, würden die Juden, die zuhören, ihn ablehnen. Denn sie hassten die römische Besatzung. Würde er aber nein sagen, hätten sie endlich einen Vorwand, ihn vor dem Magistrat anzuklagen. Was machst du denn jetzt? Ja kannst du nicht sagen, nein kannst du nicht sagen. Und dann kam ein Wort der Weisheit. Jesus ließ sich eine Münze geben und sagte, wessen Bild ist denn auf dieser Münze? Und die Pharisäer sagten, ja, die des Kaisers. Und dann kam, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Ein Wort der Weisheit. Und plötzlich war die Falle vorbei. Und sie konnten nichts mehr sagen. Sie waren verwundert, steht dann, über das, was er gesagt hat, und mussten kleinmütig abziehen. Und es gibt noch ganz viele Beispiele in der Apostelgeschichte, wo es Fragen gestellt wurden, müssen die Christen aus den Heiden, müssen die sich beschneiden lassen oder nicht? Auch dort gab es ein Wort der Weisheit, und zwar von Jakobus, Apostelgeschichte 15, Vers 19, der dann sagt, nein, sondern sie sollen sich enthalten von Verunreinigung der Götzen und von Unzucht und von Erstickten und vom Blut. Und als diese Entscheidung getroffen wurde, war die Gemeinde froh. Das Wort der Weisheit dient dazu, schwierige Situationen zu lösen, bei Entscheidungen zu helfen. Es ist die richtige Antwort von Wissen zur richtigen Zeit. Oft merken wir gar nicht, dass wir ein Wort der Weisheit weitergegeben haben. Es kommt nämlich vorher kein Blitz vom Himmel und es kommt auch kein Posaunenton. Und wir geraten auch nicht in eine Art Trance. Die Gabe wirkt oft auf ganz natürliche Art und Weise. Ich selber habe so etwas auch erlebt. Und zwar meistens, wenn ich für jemanden bete, dass dann, währenddessen man betet, plötzlich ein Gedanke in meinen Kopf kommt, dass man aussprechen sollte. Und ich habe es mehrfach erlebt, dass ich dann nicht wusste, warum ich das sagen sollte, aber ich habe es ausgesprochen und derjenige dann hinterher gesagt hat, danke, du hast mir in meine Situation gesprochen. Das möchte Gott, dass die Gemeinde so wirken kann. Und die Gemeinde, das bist du und ich, jeder Einzelne. Wir brauchen diese Gabe für die Gemeinde und auch für unser persönliches Leben. Es gibt viele Situationen für uns als Gemeinde oder auch für unser Leben, wo wir manchmal nicht wissen, wie ist der nächste Schritt, was soll ich tun, welche Entscheidung soll ich treffen. Da brauchen wir dieses Reden Gottes. Manchmal redet Gott direkt zu uns, aber manchmal gebraucht er eben auch andere durch ein Wort der Weisheit. Stell du dich ihm zur Verfügung, damit er dich gebrauchen kann. Für andere, für deine Geschwister, wenn sie in solche Situationen kommen. Was noch wichtig ist, diese Gabe, und das gilt eigentlich für alle Gaben, darf man nicht sich als eine Art Reservoir vorstellen. Nach dem Motto, ich habe sie einmal und ich besitze sie immer. Nein, diese Gaben, und ich kann sie nach Lust und Laune benutzen. Nein, diese Gaben sind oft situationsbedingt, dass Gott sie in den Situationen der Person gibt, die sie gerade braucht. Und in einer anderen Situation jemandem anderen. Das Wichtige ist aber, dass wir bereit sind, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, damit er das geben kann. Und die Bibel sagt, wir dürfen für diese Gabe beten. In Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Was für eine wunderbare Zusage. Fehlt dir Weisheit? Bitte Gott. Und er wird dich gebrauchen. Die zweite Gabe ist das Wort der Erkenntnis. Das ist manchmal nicht so ganz voneinander zu unterscheiden, das ist schwierig. Auch ich habe erstmal überlegt, was ist denn jetzt der Unterschied? Und diese Gabe ähnelt der ersten. Auch hier geht es um Worte, aber es geht um Worte, um eine Erkenntnis, die ein Stück Information ist, die wir auf übernatürliche Art und Weise erhalten. Das andere war etwas eher Natürliches, wo wir aus unseren Fähigkeiten, unserem Wissen gute Ratschläge geben können. Aber hier geht es um übernatürliches Wissen. Ein Wissen von Dingen, die wir von uns aus nicht wissen und nicht erlernen können. Auch da gibt es mannigfaltige Beispiele im Alten und im Neuen Testament. Altes Testament, Elisa, ein Prophet Gottes, der auf eben übernatürliche Weise den König von Israel immer wieder vor den Angriffsplänen des Königs von Aram warnte. Und in der Bibel steht, dass dieser König von Aram dann irgendwann dachte, hier muss ein Verräter unter uns sein. Da muss irgendeiner sein, der immer hier zuhört, was ich will, und dann dahin läuft und sagt, und das dem König von Israel sagt. Aber da gab es Männer, die wussten es besser. Die sagten, hier ist kein Verräter. Aber es gibt einen Propheten, der hat Worte von Gott. Und der weiß, was du willst. Und der sagt ihm und warnt ihn vor den Angriffen. Elisa selbst hätte das nicht wissen können. Das ist etwas, was Gott ihm ganz besonders gezeigt hat. Oder denken wir an Jesus bei der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus geht dorthin, er bittet sie um Wasser und sie wundert sich, dass er sie bittet, weil sie ist eben kein Jude. Und er spricht dann von diesem lebendigen Wasser. Und dann sagt er irgendwann an einer Stelle, oder fordert er sie auf, ihren Mann zu holen. Und dann antwortet sie, ich habe gar keinen Mann. Und dann sagt er, richtig, da hast du völlig recht gesagt, 5 Männer hast du bisher gehabt. Und den, den du jetzt hast, der ist eigentlich nicht dein Mann. Er spricht direkt in ihre Situation, in das Problem hinein, worum es geht. Auf, sage ich mal, übernatürliche Weise. Ich glaube nicht, dass er diese Frau vorher irgendwann gesehen hat. Ein Wort der Erkenntnis von Gott. Oder denken wir an Petrus, der als Jesus ihn fragt, was sagt ihr denn, wer ich bin? Dann antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus bezeugt dann, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ein Wort der Erkenntnis, was Gott dem Petrus in dem Augenblick in sein Herz gegeben hat, dass er verstanden hat, wer dieser Jesus wirklich ist. Oder denken wir allein an diese Geschichte mit Petrus und Ananias und Sapphira. Ja, Ananias und Sapphira verkaufen ein Grundstück und tun dann hinterher so, als wenn sie alles Geld, was sie gekriegt hätten, dort gespendet haben, um gut dazustehen. Aber Petrus bekommt dann dieses Wort der Erkenntnis und er weiß, das stimmt nicht. Und er spricht sie genau darauf an. Warum belügst du die Gemeinde? Warum belügst du Gott? Er spricht in die Situation hinein. Das Ergebnis da ist nicht so toll. Beide fallen tot um. Das sollte nicht immer so sein, sondern besser ist, dass Umkehr entsteht. Aber genau darum geht es. Gott möchte Dinge, die im Verborgenen sind, offenbaren. Und manchmal gebraucht er Menschen, um das zu tun. Und es kann sein, dass er dich und mich gebraucht, um genau diese Gabe weiterzugeben. Ich selber habe das einmal in meinem Leben ganz speziell erlebt. Es gab eine Zeit, wo es mir geistlich nicht gut ging, wo ich lange nicht in Gemeinde gewesen bin, mich auch nicht um Gott gekümmert hat, mich nicht mit der Bibel und allen den Dingen beschäftigt habe. Und das hat fast 2 Jahre gedauert. Und dann kam eine Schwester, mit der ich vorher sehr viel in Straßeneinsätze gemacht habe, die war mittlerweile nach Köln verzogen und die sagte, ach komm, ich würde dich gerne einladen zu mir in die Gemeinde, in den Gottesdienst. Komm doch einfach mal mit. Ein paar Mal habe ich Nein gesagt, aber die ist sehr, sehr stur gewesen und hat das immer wieder gemacht und irgendwann habe ich gesagt, naja gut, komm, kannst ja mal hinfahren. Und dann bin ich in diese Gemeinde gefahren. Und wir haben uns dann dort getroffen und ich weiß noch, ich habe relativ weit hinten gesessen und als ich dorthin gefahren bin, hatte ich so ein Drängen im Herz zu sagen, Gott, wenn du möchtest, wenn du immer noch Interesse an mir hast, dann möchte ich, dass heute etwas Besonderes geschieht. Und in dieser Einstellung bin ich zu diesem Gottesdienst gefahren. Und ich habe dann da gesessen und es gab auch eine gute Predigt von dem Pastor. Ich kann euch nicht mehr sagen, worüber es ging. War wahrscheinlich eine gute Predigt und nichts passierte. Ich habe schon gedacht, naja gut, ist auch eine Antwort. Und dann stand jemand auf aus der ersten Reihe und sagt, ich habe für mehrere Leute hier ein Wort. Und man saß so, Reihe ging in diese Richtung, also die Kanzel war in der Mitte, es gab dann da Sitze, es gab da Sitze und es gab da Sitze. Und dann drehte er sich zu den Reihen um, wo ich saß und er sagte, ich meine dich. Und dann die in der ersten Reihe, ich, nein, du nicht. Und so ging das durch die ganzen Reihe, bis meine Reihe an der Reihe war. Und dann meinte er, dich meine ich. Und dann habe ich auf mich gesagt, ja, genau dich meine ich. Und dann sagte er, pass auf, Gott sagt dir heute Folgendes. Renn ihm nicht davon. Gott wird ganz neu auf dich zukommen, aber renn ihm nicht davon. Dann drehte der sich um und sagte, und ich habe noch ein Wort für den und den und den. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Aber das hat mich voll getroffen. Das Ergebnis war, dass ich gesagt habe, gut, wenn ich habe gefragt, Gott hat geantwortet, dann musst du jetzt was machen. Bin ich auf die Suche nach Gemeinde gegangen und bin hier gelandet. Gott möchte Menschen gebrauchen, möchte auch dich und mich gebrauchen, um anderen Menschen in schwierigen Situationen eine Verheißung, ein Wort Gottes weiterzugeben. Und es ist nichts, was du aus eigener Kraft wissen kannst, sondern es ist etwas, was Gott dir aus seinem Wissen herausgibt. Und auch diese Gabe brauchen wir ganz dringend in der Gemeinde. Dass Gott Dinge offenbaren kann, die im Offenbaren sind, die im Verborgenen sind. Und es geht nicht darum, andere bloßzustellen, sondern zur Umkehr zu bewegen. Bei Entscheidungen zu helfen, damit wir als Gemeinde wachsen und reifer werden können. Die nächste Gabe, von der hier steht, ist die Gabe des Glaubens. Jetzt könnte man sagen, naja, Glauben haben wir doch irgendwie alle, oder? Das ist richtig. Wenn du dich bekehrt hast, hast du Glauben. Denn du hast glauben müssen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Dass du ein neues Leben empfangen hast und nun mit Jesus leben kannst. Und in der Taufe hast du diesen Glauben auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugt. Aber dann gibt es noch eine andere Form von Glauben, eine Form von Glauben, die wir in ganz bestimmten Situationen brauchen, die unseren, ich sag mal, normalen Glauben, unseren, nennen wir ihn Errettungsglauben, wie auch immer, einfach übersteigt. Einen übernatürlichen Glauben, der nicht aus uns selbst kommt. Ein Glaube, wie ihn Jesus in Markus 11 beschreibt. Da schreibt er nämlich, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird, sondern glaubt, dass es geschieht, der wird es auch erleben. Ich habe noch keinen Berg versetzt, war aber auch zumindest, glaube ich, noch nie notwendig. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir eine besondere Portion Glauben brauchen, die wir aber nicht aus uns selber bekommen. Die wir nicht haben. Und diese Form des Glaubens ist dann diese Gabe. Ein übernatürlicher Glaube. Ich bin überzeugt, dass zum Beispiel im Alten Testament Noah einen solchen Glauben hatte. Noah bekam den Auftrag, ein Schiff zu bauen. Interessanterweise aber nicht am Meer, sondern mitten im Land. Das Meer war eine ganze Ecke weg. Das ist an sich schon sehr merkwürdig, oder? Ein Boot, ein Riesenboot, nicht so ein kleines Ding, sondern ein Riesending zu bauen, mitten auf dem Land. Und dann hat das auch nicht nur eine Woche oder zwei Wochen oder ein halbes Jahr gedauert, bis dieses Boot endlich fertig war, sondern mehrere Jahrzehnte. Da brauchst du Glauben. Denn viele von seinen Freunden und von denen drumherum haben ihn für absoluten Spinner gehalten. Und werden ihm oft genug gesagt haben, was machst du, hör doch endlich auf, lass das sein. Aber er hatte diesen Glauben, dass das, was Gott ihm gesagt hat, seine Aufgabe ist und dass er das tun sollte. Und er hat es zu Ende gebracht. Und als er es zu Ende gebracht hat, kam die Sintflut. Und durch das, was er getan hat, wurden Menschen und Tieren vor der Sintflut bewahrt. Was für ein wunderbarer Glaube. Oder ein anderer Glaubensheld, den wir alle kennen, ist Abraham. Ja? In einem hohen Alter, ich meine, es war 99, wo er diese Verheißung bekam, du wirst noch einen Sohn bekommen, ich meine, er war dann 99, daran noch zu glauben. Und dann kam das auch nicht nächste Woche oder nächstes Jahr. Auch das hat mehrere Jahre gedauert, eine lange Zeit, bis es wirklich dann gekommen ist. Eine Zeit, in der er einmal gezweifelt hat, das wissen wir. Aber Gott hat auch dort Gnade geschenkt. Und er konnte wieder glauben. Und am Ende seines Glaubens kam dieser Sohn. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, so etwas so lange durchzuhalten. Dafür brauchen wir wirklich eine solche besondere Gabe. Und Gott möchte auch das uns schenken, dann, wenn du es brauchst. Oder ein Beispiel aus dem Neuen Testament ist für mich die blutflüssige Frau. Wir kennen diese Geschichte, eine Frau, die jahrelang, jahrzehntelang eine Krankheit hatte, all ihr Geld in Ärzte investiert hat und nichts klappte. Wie schnell kann man da aufgeben und sagen, ist halt so, ja, bleibe ich eben so. Aber als sie von Jesus hörte, fing sie an zu glauben und sie glaubte etwas ganz Besonderes, nämlich, dass es reichte, nur sein Kleid zu berühren, dass sie gesund wird. Boah, was für ein Glaube. Und genau das passierte. Sie berührte sein Kleid und wurde geheilt. Und Jesus merkte, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Und er lobt sie für ihren Glauben. Ein übernatürlicher Glaube. Auch da habe ich ein Beispiel, nicht von mir selber, weil ich muss gestehen, ich habe es aber mal bei jemand anders erlebt. Und zwar war ich mehrere Jahre in der Leitung einer Missionsgesellschaft. Und zu einer Zeit kam so der Wunsch auf, dass diese Missionsgesellschaft ein Gebäude bekommt. So als Heimat, sag mal, für die Missionsgesellschaft und für die Missionare. Und ich war damals Kassierer, also für die Finanzen verantwortlich. Und dann kam unser Vorsitzender einmal zu einer, wo wir in der Besprechung waren, sagte, ich habe was ganz Tolles, eine ganz tolle Nachricht. Und zwar hat er auf irgendeinem Weg jemanden kennengelernt, der mehrere große Baucontainer hatte, die auf einer riesen Baustelle waren. Die Baustelle war aber mittlerweile fertig und die wussten jetzt nicht, was sie mit diesen Baucontainern machen sollten. Und der hat gesagt, wir können diese Baucontainer haben. Geschenkt. Nachteil, wir müssen den Transport bezahlen. Das ist sauteuer. Das kostet zigtausend Euro, so riesige Dinger das sind ganz spezielle LKWs, da müssen Straßen gesperrt werden, damit die überhaupt über die Straßen gehen können. Du brauchst ein Grundstück, wo du das draufstellst, das dir gehört, auch das mussten wir kaufen. Und mir als Kassierer wurde immer schwummeriger, weil ich darüber dachte, boah, eigentlich das Geld haben wir überhaupt gar nicht. Aber unser erster Vorsitzender war voller Glauben. Und er hat es geschafft, uns, also auch mich und die anderen, die in der Leitung waren, zu überzeugen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen dieses Risiko ein. Und es kam, genauso wie unser Vorsitzender das gesagt hat. Innerhalb kürzester Zeit hat er es geschafft, Geld zu organisieren. Ist durch Gemeinden gezogen, die er kannte und hat das Konzept vorgestellt und es kamen Spenden rein. Wir konnten diese Baucontainer holen, wir konnten ein Grundstück erwerben, auf denen die dann gestellt wurden und dann wurde alles angeschlossen und so weiter und so weiter. Und mittlerweile steht dieses Gebäude, dient als Heimat für diese Missionsgesellschaft, Heimat für Missionare, wo sie ja eine Auszeit bekommen können, wo sie aber auch sich selber fortbilden können, weil es Lehrgänge dort gibt und es dient zum Segen für jeden. Ich hätte diesen Glauben tatsächlich nicht gehabt. Aber ich bin froh, dass es jemanden gegeben hat, der so einen starken Glauben hatte. Ein kleines Beispiel, wo ich einen etwas kleineren Glauben gehabt habe, den gibt es allerdings in meinem Leben. Und zwar, nachdem ich mein Fachabitur gemacht habe, wollte ich an der Fachhochschule Dortmund Sozialarbeit studieren. Und dazu muss man sich einschreiben. In Dortmund gibt es da diese, ich weiß es gar nicht, wie der heißt, diese Zentralstelle, wo man sich einschreiben muss. Und ich muss gestehen, ich war ein bisschen schludrig, so mit der Zeit. Da gibt's natürlich noch einen bestimmten Zeitraum von, bis kann man sich anmelden. Und wie gesagt, ich war ein bisschen schludrig, ein bisschen verpennt. Und mir fiel auf am letzten Tag, wo man das machen durfte, dass ich mich doch jetzt einschreiben sollte. Und dann ging die Sucherei los. Du brauchst ja Unterlagen. Und ich wurde immer kribbeliger, weil ich fand mein Abschlusszeugnis nicht. Damals war das so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, es gab ein Numerus Clausus für dieses Fach. Ich fand mein Zeugnis nicht. Und ich habe dann gedacht, ja, dann kannst du die Geschichte vergessen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal ins Gebet. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und dann kam ein ganz seltsamer Gedanke. Und zwar der Gedanke, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift, schreib darauf, hiermit bestätige ich, dass ich in der und der Schule, in dem und dem Jahr meine Fachhochschulreife mit der Endnote 2,7 erworben habe. Da habe ich erst gedacht, hä? Bisschen blöd, ne? Woher sollen die, das glauben die dir doch nie. Und das Interessante kam, ich bin nochmal ins Gebet gegangen, ich dachte, es muss irgendeine Lösung geben. Dasselbe kam wieder. Und dann habe ich gedacht, naja gut, mehr als schief gehen kann es ja gar nicht. Habe das gemacht, habe diesen Zettel geschrieben, habe alle anderen Sachen, diese Anträge und was es da so gibt, zusammengepackt. Bin höchstpersönlich nach Dortmund gefahren, mit der Post hätte es nicht mehr genutzt. Habe das in einen Briefkasten eingeworfen und bin nach Hause gefahren. Und ich kannte ja noch einige andere, die mit mir die Fachhochschulreife gemacht haben. Und das Interessante war, ich war der Erste, der eine positive Antwort bekommen hat. Da hatten die anderen, die alles richtig eingereicht hatten, noch gar keine Antwort. Da war bei mir schon die Antwort, ist okay, kannst diesen Platz haben. Bedingung, das Zeugnis brauchen wir zu dem und dem Zeitpunkt. Zu dem und dem Zeitpunkt konnte ich es mir besorgen. Also Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und glauben. Und Gott möchte auch diese Gabe auch dir geben. In den Situationen, in denen du sie brauchst. Auch das ist kein besonderes Zeichen von Heiligung, sondern es ist ein Gnadengeschenk, das Gott uns gibt. Und ich denke, bei jedem von uns gibt es solche Zeiten, wo wir besonders starken Glauben brauchen. Wo wir uns bewusst werden, dass jetzt eigentlich nur noch Gott handeln kann oder nur noch Gott uns den richtigen Weg zeigen kann. Und auch danach darfst du dich ausstrecken, darum beten, dass du diesen Glauben bekommst. Ich weiß nicht, soll ich noch weitermachen oder reicht es für euch heute? Mach noch einen, okay. Das wäre auch die letzte. Die geht auch relativ schnell, weil ich glaube, das ist eine der bekanntesten oder wichtigsten oder sichtbarsten Gaben, die es gibt. Dass Gott Menschen befähigt, für andere zu beten und diese werden gesund. Und wenn wir uns den Lebensweg Jesu angucken, dann stellen wir fest, es ist voll von dieser Gabe. Jesus heilte überall. Er heilte Aussätzige, er machte Blinde sehend, er machte Lahme gehend, er weckte Tote auf. Überall, wo er war, wurde diese Gabe sichtbar. Aber auch von den Aposteln lesen wir in der Apostelgeschichte, dass auch sie heilten, dass Menschen durch sie heilen wurden. Und ich meine, es ist von Petrus, da steht, dass er irgendwo mal seine Jacke liegen gelassen hat und ein Gewand liegen gelassen hat und als jemand, der krank war, das berührt hat, selbst da wurde der geheilt. Also es ist nicht nur etwas, was Jesus hat. Und ich sage dir jetzt etwas, es ist etwas, was im Auftrag jedes Christen ist. Folgende Bibelstelle. Markus 16, Vers 16 bis 18. Das ist der Missionsbefehl. Dort steht, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und jetzt kommt's. Diese Zeichen aber werden folgen denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Jeder, der glaubt, steht hier. Das gilt für dich und für mich. Und Gott möchte diese Gabe auch in uns gebrauchen, um sich selber zu verherrlichen, aber auch um Menschen zu helfen. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir das dürfen? Auch du gehörst zu denen, wenn du glaubst. Das ist die einzige Voraussetzung. All diese Gaben und auch all die anderen, die da so noch kommen, die brauchen wir in unserer Gemeinde. Und deshalb sollen wir uns zur Verfügung stellen. Das ist mein Aufruf an jeden von uns. Stell dich dem Heiligen Geist zur Verfügung. Strecke dich danach aus. Bete darum und erwarte, dass Gott dich mit Gaben befähigt. Zu der Zeit, wo du sie brauchst. Ganz individuell, wie du sie brauchst. Vergessen wir nicht, das Fundament ist Jesus. Wer an ihn glaubt und wer ihn als Herrn hat, den möchte er mit Gaben beschenken. Und es gibt verschiedene Gaben. Und es gibt verschiedene Zeiten, zu denen verschiedene Menschen diese Gaben bekommen. Aber alle haben ein Ziel, nämlich die Auferbauung der Gemeinde. Und jeder erhält von Gott Gaben. Wie gesagt, nicht alle dieselben. Und auch nicht als Besitz nach dem Motto, habe ich es einmal, habe ich es immer. Sondern es gibt sie je nachdem, was wir und wie wir sie brauchen. Aber es schenkt ein und derselbe Geist. Und ich wünsche mir, dass wir uns ja danach ausstrecken. Dass wir danach streben. Dass wir anfangen dafür zu beten, dass Gott sie uns immer mehr schenkt. Und dass wir lernen, sie in der richtigen Art und Weise zu gebrauchen, zum Nutzen aller. Amen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja so ein wunderbarer Gott bist, der uns befähigen möchte. Befähigen mit ganz vielen unterschiedlichen Gaben, in ganz unterschiedlichen Situationen, aber mit einem Ziel, dass die Gemeinde auferbaut wird und dass dein Reich ja gebaut wird. Herr, und ich bitte dich, dass wir einen ganz neuen Hunger danach bekommen, dass du uns gebrauchen kannst. Einen Hunger, der uns zu Dienern macht und der uns diese Gaben gebrauchen lässt, damit dein Name verherrlicht wird. Darum möchte ich dich bitten und ich danke dir, Herr, dass du ein Gabengeber bist, der gerne gibt, der sich nicht lange bitten lässt, sondern ja, der sich freut, wenn er uns etwas geben kann. Und so lege ich uns und auch mich in deine Hand, Herr, als Gemeinde und lass uns darin wachsen, dass wir die Gaben, die du schenkst, gebrauchen in der Art und Weise, wie du es willst. Dafür danke ich dir. Amen.